Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Finance Forward Podcasts. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Jonas Tempelstein. Jonas ist in Köln geboren und hat die britische Challenger Bank Monzo mit aufgebaut. Jonas, eigentlich wolltest du Mathe-Prof werden. Wie kam es dazu, dass du doch Fintech-Gründer geworden bist?
Ja, gute Frage. Ich war in Köln in der Schule. Da war ich in so einem Programm, wo ich mir Mathe-Vorlesungen an der Uni angeguckt habe. Und da war das dann eine naheliegende Karriere. Und witzigerweise hatte ich sogar einen Kumpel in der Schule, der wollte ständig irgendwas mit Startups und so. Der hat mir erzählt, er möchte mit mir den virtuellen Kühlschrank gründen. Und ich habe gesagt, das ist doch alles Käse.
Was sollte das dann sein?
Das war einfach, ich hatte überhaupt keine Idee von Online-Firmen oder Software in dem Sinn. Das sollte so ein Connected-Device-Software sein, die einem sagt, wann die Milch leer ist oder sowas.
Bis heute nicht funktioniert,
richtig? Genau. Aber wenigstens war es eine populäre Idee. Aber ich konnte mich damit nicht so identifizieren. Aber dann bin ich Informatik studieren gegangen in München danach, und dort habe ich ein paar Leute getroffen, die sich sehr für Startups und Business eher interessiert haben. Ich bin dann in so eine studentische Unternehmensberatung geraten, und viele Leute haben sich dafür interessiert, wie kann es eigentlich sein, dass die größten Firmen der Welt sind jetzt weniger als 30 Jahre alte Technologiekonzerne, und nur 10 Jahre vorher waren es hauptsächlich riesengroße Ölfirmen oder vielleicht so internationale Consumer Conglomerates, P&G oder sowas. Und das hat sich super schnell geändert. Und jetzt ist es ja, glaube ich, so 7 der 10 größten Firmen der Welt sind alles Technologiefirmen. Viele haben Programmierer als Geschäftsführer und so weiter. Und die haben mich dann dafür begeistert. Und dann musste ich mir das selbst mal angucken und bin auf einen Austausch nach Berkeley gegangen, ein halbes Jahr. Das ist da bei San Francisco, bei Silicon Valley. Und ja.
Du hast ja dann in verschiedenen Startups gearbeitet. Mhm. Was hat dich dann zum Banking gebracht? Das ist ja schon nochmal eine sehr spezielle und auch schwierige Branche in diesem ganzen Digital- und Startup-Kosmos.
Ja, und das war auch überhaupt nicht mein Weg. Also ich war dann 4 Jahre in San Francisco tätig und habe so die gesamte Achterbahnfahrt von Startups durchgemacht, von erster Programmierer in einem Startup, und dann wurde das gekauft von Groupon, also man sagt Acquihire, weil es eigentlich nicht so gut lief, und die haben dann das Team eingekauft, und Groupon war zu der Zeit das schnellsten wachsende Firma der Welt, die haben 10.000 Angestellte innerhalb von 4 Jahren oder so. Daran erinnere ich mich noch gerne, wenn ich manchmal mich frage, ob Monzo vielleicht ein bisschen zu schnell wächst. Die sind noch viel schneller gewachsen, und nach einiger Zeit dann habe ich eine neue Firma gegründet mit irgendeinem Kerl, bin auch direkt mit dem eingezogen, so wie man das macht. Man muss ja all in gehen. Und es hat dann nicht so gut geklappt,
sagen wir mal. Was hat dann nicht geklappt?
Wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen, was wir mit der Firma machen sollten. Das ist ja auch normalerweise nicht so schlimm. Das einzige Problem war, dass ich ein Visum brauchte als Deutscher. Und dann habe ich mich da aus der Firma zurückgezogen, aber als End sozusagen Effekt von dieser ganzen Sache habe ich dann kein Visum mehr gehabt und musste die USA verlassen, und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesen Startup Hypergrowth hohes Risiko Firma, wo man jede Menge Geld von Investoren nimmt und dann große Risiken eingehen muss, um even größere Gewinne zu fahren später und so weiter, und habe 1,5 Jahre oder so einfach so Lifestyle Businesses gemacht, also Software entwickelt, die man an irgendwelche Leute verkaufen kann, und die Computer machen die Arbeit und man hat eigentlich keine großen Kosten.
Was heißt das genau?
Lifestyle? Also Lifestyle-Business, die Idee war so, manche Leute sagen, das heißt manchmal auch so Digital Nomads, also wenn man programmieren kann oder heutzutage auch, wenn man gar nicht programmieren kann, da gibt's so Tools, da kann man einfach Software entwickeln, um irgendein Problem zu lösen, was Leute in der Arbeit haben, und dann dafür eine monatliche Gebühr verlangen und einen guten Lifestyle haben, ohne so viel arbeiten zu müssen unbedingt. Das war auch eine der Sachen, die ich an San Francisco, die mich ein bisschen gestört hat erstmal, weil alle da ziemlich viel arbeiten. Und dann im Laufe dieser Zeit habe ich Tom kennengelernt, witzigerweise, Tom ist Mitgründer hier bei Monzo und unser CEO. Und wir haben zusammen bei einer Dating-Firma gearbeitet. Die hat mein Kumpel gegründet, und ich war da 3 Monate, um ein bisschen zu unterstützen. Und Tom hat da zu der Zeit gearbeitet, und wir sind danach im Kontakt geblieben und haben uns sozusagen gegenseitig sehr respektiert. Und als diese Dating-Firma dann den Bach runtergegangen ist, habe ich gesagt, Tom, warum kommst du nicht einfach mit mir? Wir machen diese Lifestyle-Businesses, wir wollten nach Chile ziehen und Spanisch lernen. Wir sind in so ein Programm reingekommen, das hieß Startup Chile. Und dann hat er ja gesagt und ich war schon sehr froh, dass ich nicht mehr alleine arbeite. Aber ein paar Wochen später ruft er mich an und sagt, ich habe hier eigentlich so eine Chance, eine Bank in London zu gründen. Und das war tatsächlich das, was er einfach allen Leuten schon seit Jahren gesagt hat, was er unbedingt mal machen will, eine Bank gründen. Und dann hat er gesagt, komm doch einfach mit. Und ich habe gesagt, nein, das ist genau das, was ich nicht mehr will. und ich bin ja eh kein Banker und dann hat er mich irgendwie überzeugt, dass ich das 3 Monate lang mache und dann nach Chile ziehe. Aber das ist jetzt insgesamt bisschen über fünf Jahre her und im Endeffekt war es dann so spannend, dann konnte ich doch nicht mehr gehen.
Und du hast es nicht bereut, dass du jetzt doch wieder sehr viel arbeitest?
Ja, nee, habe ich nicht. Das ist natürlich nicht ideal, aber wir haben jetzt so viele gute Leute, dass man sich die Arbeit teilt und das macht ja dann auch Spaß. Aber ich habe tatsächlich ganz am Anfang zu Tom gesagt, ich würde gerne eine Firma gründen, wo alle Leute nur 4 Tage die Woche arbeiten. Und dann meinte er, wir schauen mal, ob das klappt.
Und es klappt nicht.
Es klappt nicht so ganz. Es wäre relativ schwer, zu diesem Zwischenstand zu gelangen, wenn alle nur 4 Tage die Woche gearbeitet hätten.
Warum? Was ist das Problem?
Es gibt einfach zu viel zu tun. Also es wird jetzt inzwischen auch viel besser und inzwischen kann man viele Sachen mit besseren Strukturen und besseren Prozessen und so weiter lösen und das so einrichten, dass die Leute vielleicht nicht so viel arbeiten müssen. Also bei uns arbeiten die Leute auch nicht wie wahnsinnig, aber sie arbeiten schon 5 Tage. Aber am Anfang, wir waren ja ein Team von 20 Leuten und haben eine Banklizenz bekommen und gleichzeitig noch dieses Partnerbankprogramm für Kartenzahlungen, so ein Prepaid-Programm sozusagen, betrieben für hunderttausende Nutzer. Und da war einfach immer was zu tun. Also wenn nichts anderes zu tun war, dann war Kundenservice zu tun.
Hm. Ihr verwaltet ja mittlerweile 1,6 Milliarden Pfund sozusagen an Kundengeldern. Wie gehst du persönlich mit dieser Verantwortung um? Weil ich meine, da darf ja genommen nichts schief gehen.
Genau, das ist ein guter Punkt. Und das ist eine dieser Sachen, die man, wie so viele andere Dinge, die sagen einem Leute immer im Vorhinein, dass es ja Sinn ergibt, warum Banken diese ganzen Prozesse haben, die man vielleicht als Technologiegründer in San Francisco jetzt nicht so ganz versteht. Wieso ist es so schwierig, ein Produktupdate zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Und jetzt, wo wir so viele Kunden haben, die uns tatsächlich das Vertrauen schenken, also ja wirklich ihren Lebensunterhalt in von ihrer Sicht diese App zu stecken, das ist schon eine Riesenverantwortung. Und es ist manchmal ein bisschen schwierig, da den richtigen Trade-off zu finden zwischen, man muss immer noch weiter das Produkt verändern und wir müssen auch noch weiter wachsen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch sicherstellen, dass das Geld der Kunden sicher ist und dass die Erfahrung, also die User Experience, die Kunden mit uns haben, zu jedem Zeitpunkt dieses Vertrauen sozusagen wert ist.
Kannst du so ein Beispiel geben, wo ihr vor so einem Trade-off steht?
Ja, im Grunde, mit jeder Veränderung des Produktes könnte man sagen, dass ein kleines Risiko entsteht, dass man irgendwie einen Bug ins Programm einbaut und dann irgendwelche Kunden ein kleines Problem haben. Und der Ansatz, den die meisten Silicon Valley Firmen dazu haben, ist zu sagen, gut, das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Ja, also bei Facebook zum Beispiel, die hatten ja ganz lange das Motto Move fast and break things. Also schnell sich bewegen und Sachen kaputt machen.
Und das geht im Banking einfach
das,
nicht.
Das geht bei uns einfach überhaupt nicht. Also das Problem, was wir haben, ich arbeite jetzt persönlich gerade an, das nennt sich Product Governance Process. Ja, das ist einfach nur der Prozess, den wir durchgehen, um sicherzustellen, dass wir ständig das Produkt verbessern können, aber auf eine Art und Weise, die nicht irgendwelche andere Funktionalität sozusagen riskiert. Und so konkret, was das heißt, ist zum Beispiel ein bisschen mehr in Plattformstabilität zu investieren, ein bisschen mehr in Prozessdesign zu investieren, ein bisschen mehr in Testing, manuell und automatisch zu investieren, als vielleicht jetzt ein anderes 4 Jahre altes Technologieunternehmen normalerweise würde.
Hm. Ihr geht ja sehr, sehr offen mit euren eigenen Fehlern um. Mhm. Habt zum Beispiel mal einen Blogpost veröffentlicht, wo ihr erklärt habt, warum es zu Ausfällen kam. Warum habt ihr euch diese Philosophie gegeben, da sehr offen mit umzugehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das kennt man ja eigentlich vom Bankenwesen überhaupt nicht, dass wenn irgendwas schief geht, die Bank dann danach eine Woche später sozusagen einen Report veröffentlicht, genau was schiefgelaufen ist, mit einer so Minute-by-Minute-Übersicht, wie das passiert ist und wie wir auch sicherstellen, dass diese Fehler nicht mehr passieren. Und im Grunde kommt das alles auf das Vertrauen zurück. Also unser größtes Hindernis als neue Bank, das wir überkommen müssen, ist einfach das Vertrauen. Wir müssen das Vertrauen der Kunden gewinnen. Und es ist normal, dass ein Kunde sagen würde, hier ist eine 4 Jahre alte Firma, da gibt es kein Geschäft, wo ich reinlaufen kann und mich beschweren kann. Dem vertraue ich erstmal nicht. Und unserer Meinung nach zumindest, wenn man völlig offen mit seinen Kunden umgeht, dann steigert das Vertrauen. Selbst wenn es manchmal heißt, dass man zugeben muss, dass etwas schiefgelaufen ist, anstatt es vielleicht zu vertuschen und zu hoffen, dass es gar nicht rauskommt.
Aber springen dann nicht einige Kunden auch ab, weil sie einfach dieses Verhalten nicht gewöhnt sind und deswegen das Gefühl haben, da sind so ein paar Stümper am Werk?
Ja, aber es kann auch sein, dass das dann einfach nicht die Kunden für diese Phase des Wachstums sind. Also es gibt eine Gruppe von Kunden, die sicherlich warten, bis wir 20 Jahre im Markt sind und ihr dann ihre Accounts rüber umziehen. Aber soweit haben wir wirklich sehr wenige schlechte Erfahrungen gemacht. Also zum Beispiel vor kurzem hatten wir ein Problem, wodurch im Wesentlichen einfach ein Fehler in unserer Programmierung es theoretisch möglich gewesen wäre, für das Kundendaten von dritten Parteien oder von Hackern gestohlen worden könnten. Und das ist nicht passiert. Also die wurden nicht gestohlen, aber das hätte sein können. Und das war für uns intern ein großes Incident. Also wir haben ein Team in einen Raum gesetzt und gesagt, wie konnte das passieren? Wir müssen das jetzt alles rausfinden. Und dann sind wir damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir unsere App auf dem Telefon updaten mussten, und zwar sehr kurzfristig, um das zu fixen. Und wir wollten erklären, warum wir das machen. Und wir haben jetzt einige Leute eingestellt von anderen Großbanken und die haben gesagt, das ist bei denen in der Bank vielleicht einmal im Quartal passiert sowas. Und da haben sie nie drüber geschrieben, nie. Und wir hatten eine riesen Diskussion, ob wir das überhaupt öffentlich irgendwie angehen sollen oder ob wir einfach so ein Update in den App Store machen sollen, wo wir sagen, Improvements und sonst keine Details geben. Aber es gab eigentlich keinen negativen Backlash. Und wir hatten dann einige Security-Researcher in der Industrie, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, das sollten eigentlich alle machen, das passiert ständig. Das heißt, wir haben wirklich nie eine schlechte Erfahrung damit gemacht.
Ein großes Thema bei den Challenger-Banken, N26, Revolut und auch euch ist ja die Frage, wenn man so schnell wächst, wie baut man einen guten Kundenservice auf? Und wie wächst dieser Kundenservice auch mit der Kundenbasis, weil die Frage ist ja, mit Technologie kann man einfach heute noch nicht alle Probleme lösen. Wie geht er mit diesem Thema um?
Genau, also das ist für uns so ähnlich wie vorher. Das kommt alles auf das Vertrauen zurück. Das muss man sich erwerben und da muss man, ein großer Teil davon ist, dass wenn was schief geht, Tag und Nacht über welchen Kanal auch immer der Kunde mit uns sprechen möchte, das sollte möglich sein. Und es sollte möglich sein, mit einer gut ausgebildeten, echten Person zu sprechen. Es geht ja um das Geld der Leute. Also selbst wenn wir jetzt einen kleinen Aussetzer hätten und ein paar Kartenzahlungen nicht durchgehen, selbst wenn es 0,1% ist, für die Leute, die dann in der Mitte der Nacht an einem Bahnhof stehen und versuchen, ein Ticket zu kaufen, und kein Ticket kaufen können. Das ist ja ein Riesenproblem für die. Und man muss einfach sicherstellen, dass die Kunden immer mit jemandem in Kontakt kommen können. Das heißt, wir haben ein großes Team, was sich natürlich um den Kundenservice also auf der persönlichen Ebene kümmert, aber auch ein Team, was die gesamte Software, die unser Kundenservice verwendet, selbst programmiert und selbst designt.
Wie funktioniert das dann genau?
Wie funktioniert das? Also die Idee, es funktioniert eigentlich so wie sehr viele andere Kundenservice-Softwares, die man vielleicht von dritten Parteien kaufen könnte. Der einzige Vorteil ist, dass wir viel spezieller die Probleme, die in unserem Produkt aufkommen können, behandeln können. Also wir haben zum Beispiel, wenn ein Kunde eine Message durch dieses Programm schickt und sagt, was weiß ich was, mein Hund hat meine Karte gefressen, dann wird sofort in unserer internen Software, wird es sofort umgewandelt in einen speziellen Task, wo steht, der Kunde möchte wahrscheinlich eine Karte ersetzt bekommen und der Kundenservice-Mitarbeiter muss dann nur ein paar Knöpfe drücken, um zu bestätigen, was der Kunde eigentlich will. Aber wenn zu irgendeinem Zeitpunkt sich rausstellt, dass diese Software das falsch eingeschätzt hat, dann kann der menschliche Mitarbeiter das feststellen. Also es ist anders als die Idee von Chatbots oder automatischen Systemen, in dem Sinne, dass Sachen vorgeschlagen werden für den menschlichen Mitarbeiter und die dann aber sagen müssen, ja, das macht Sinn, das machen wir jetzt so. Es ist sozusagen diese Idee, dass das beste Kundenservice-System ist eine Kombination aus dem, wo Computer gut drin sind und dem, wo Menschen gut drin sind.
Ihr hattet Ende 2018 einen Blogpost veröffentlicht, wo ihr erklärt habt, dass es gerade zu Problemen kommt. Mhm. Was war da der Hintergrund? Also, dass einfach die Kunden länger warten mussten, stand da drin?
Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, das war in Bezug auf einfach eine Systemstörung, die sozusagen dazu geführt hat, dass viel mehr Kunden als normalerweise uns kontaktiert haben. Und das hat dann natürlich so einen Effekt, dass die Wartezeiten ein bisschen länger werden. Und es ist uns da sehr wichtig, dass wir den Kunden immer Informationen geben, wie lang ist jetzt die Wartezeit, warum ist das jetzt so. Und damals war es tatsächlich relativ lang, wo also manche Kunden tatsächlich, selbst wenn sie gesagt haben, das ist jetzt eine wichtige Nachricht, das können sie sozusagen im Chat in der App angeben, dass sie mehrere Stunden warten mussten. Und das ist natürlich nicht akzeptabel. Und dafür, was wir jetzt entwickelt haben, um das zu verbessern, ist fast so ein bisschen wie mit Cloud-Infrastruktur für Technologie. Wenn es jetzt auf einmal zu einer Störung kommt, die bedeutet, dass doppelt so viele Kunden mit uns sprechen möchten, dann haben wir so eine Burst-Capability, wo wir Leuten Overtime geben können, also sozusagen Leute, die gerade nicht auf Schicht sind, eine Schicht anbieten können. Wir haben sogar einen Burst-Modus, der heißt, dass alle Leute in der gesamten Firma auf einmal Kundenservice machen müssen. Das haben wir seitdem, glaube ich, nur ein einziges Mal benutzt. Aber
was war da passiert?
Ich glaube, das war sowas Ähnliches. Es war einfach irgendwas mit dem Kartenzahlungsverkehr. Das ist in der Regel das, was den höchsten sozusagen Demand für Kundenservice generiert, weil wenn Kunden ihre Karte nicht benutzen können oder irgendwas komisch ist, oder sie benutzen die Karte, aber vielleicht wird ihre App nicht geupdatet, so wie sie sich das vorstellen, und sie können die Transaktion dann nicht sehen. Und wenn solche Sachen passieren, dann melden sich immer viele Kunden. Aber die Idee ist, dass man kann nicht perfekt planen, wie viele Kunden in 4 Wochen oder in 4 Monaten oder in 12 Monaten mit uns sprechen möchten. Das Einzige, was man machen kann, ist ein System zu bauen, das elastisch ist und so eine höheren Demand über eine längere Zeit tolerieren kann. Und das heißt, wir haben so mehrere Boost-Levels. Und seit wir die eingeführt haben, sind wir deutlich besser mit Incidents.
Ihr habt ja, glaube ich, über 1000 Mitarbeiter. Wie viele davon arbeiten im
Wir haben, Support? Ja genau, wir haben jetzt 1300 Mitarbeiter und davon sind vielleicht 800 im Kundenservice.
Okay, also mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte, auf jeden Fall.
Ja. Ihr hattet vor einigen Monaten das Produkt Monzo Premium eingeführt.
Yeah.
Und habt es dann nach kurzer Zeit wieder gestoppt, auch weil es negatives Kundenfeedback gab. Was war da der Hintergrund?
Ja, das Produkt hieß Monzo Plus. Das ist im Wesentlichen einfach eine Premium-Version von unserem Monzo Account. Und das ist eine der Sachen, wo wir, glaube ich, echt ein bisschen einen Trend verschlafen haben, um ehrlich zu sein. Also wir haben von Anfang an gedacht, dass Premium-Accounts mit unserer Kundenbasis wahrscheinlich eher schwer machbar sind. Aber als dann Revolut und N26 ziemlich erfolgreich mit ihrem Premium-Produkt waren, haben unsere Kunden auch angefangen, danach zu fragen. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres angefangen, daran zu arbeiten und relativ früh eine Testversion davon veröffentlicht und dann nach einigen Feedback nochmal ein bisschen eine andere Richtung veröffentlicht. Aber insgesamt, was wir daraus gelernt haben, also insgesamt haben, glaube ich, 20.000 Leute oder so einen Monzo Plus Account gehabt aus insgesamt 3 Millionen. Wir sind so der Philosophie nachgegangen, dass wir sehr, sehr oft und sehr, sehr früh einfach irgendwelche Ideen, die wir haben, umsetzen und mit echten Leuten testen. Und das hat so ziemlich gut geklappt vor einigen Jahren noch, als wir sehr, sehr klein waren. Und da haben wir auch die Leute in unser Büro eingeladen und so weiter und so fort. Aber jetzt, wo wir so groß waren, haben wir dann festgestellt, es ist relativ schwierig, die Richtung zu verändern, wenn man ein bisschen populärer ist, ein bisschen mehr Presse kriegt. Selbst wenn man einen Test mit nur 1% seiner Kunden macht, dann sind das auf einmal tausende Leute und so weiter und so fort. Und das heißt, wir haben einfach ein paar halbgare Ideen ausprobiert, die nicht so gut geklappt haben, und haben dann entschieden, anstatt die weiter in der absoluten Öffentlichkeit weiterzuentwickeln, drücken wir erstmal Pause. Und wir arbeiten natürlich jetzt weiterhin an Plus, aber wir werden dann ein vollständigeres Produktangebot in ein paar Monaten launchen, anstatt das so iterativ in der Öffentlichkeit zu machen.
Was war im Rückblick der Fehler an dieser Sache?
Ja, das ist schwierig. Also ich war verantwortlich für das Produkt und bin auch immer noch verantwortlich. Wir wollten einfach ein bisschen zu clever sein. Das ist vielleicht ein bisschen, hängt das damit zusammen, dass wir sind immer die Ersten gewesen, zumindest in England, die irgendwas gemacht haben. Und die Konkurrenz, die waren die anderen Banken. Und wir haben immer irgendwas offensichtlich besser oder cleverer gemacht. Und es war auch ziemlich einfach. Und mit diesem Premium-Produkt haben wir uns dann entschieden, dass all die anderen Premium-Produkte, da zahlt man einen Monatsbeitrag und dann kriegt man jede Menge Zeugs. Man kriegt da vielleicht eine Reiseversicherung, aber man kriegt auch irgendwie Auslandsgeld abheben, Limits erhöht, oder man kriegt irgendwelche Features in der App. Und das passte alles thematisch nicht so zusammen. Und wir haben gedacht, wir machen das stattdessen wie so eine Art Pick-and-Mix-Store, ja? Wie wenn man irgendwie Süßigkeiten einzeln kauft und man sagt, wir machen Monzo Plus so, dass man sich da aussuchen kann. Ich hätte gerne dieses extra und dieses extra und dieses extra, aber nicht diese anderen.
Was waren da für Extras im Angebot?
Ja, am Anfang war es genau diese beiden, also Reiseversicherung und auch eine richtig, richtig gute Reiseversicherung und ein Geldabheben-Limits im Ausland erhöht. Außerdem hatten wir noch Contents Insurance. Also das sozusagen, wie heißt das, eine Hausratsversicherung oder sowas und Handyversicherung. Dann hatten wir Zinsen, einfach Zinsen aufs Guthaben. Das haben wir bei uns im Moment nicht, aber in der Premium-Version hat man dann Zinsen aufs Guthaben bekommen. Und die Idee war, dass die Kunden sich das sozusagen so zusammensuchen. Und wir haben einige andere angekündigt, die wir im Laufe der Zeit launchen wollen. Also inzwischen haben wir auch Airport-Lounges eingebaut und so Discounter mit verschiedenen Händlern. Das Problem war, dass es einfach nicht so richtig... Für die Kunden war das nicht so richtig, es war einfach nicht einfach genug. Die konnten das nicht direkt vergleichen mit anderen Produkten, die genauso funktionieren, weil das ganze System irgendwie anders war. Und im Endeffekt ist jetzt wahrscheinlich die Richtung, wie wir einschlagen, eher, dass man alles in eine kleinere Anzahl von einfach verständlichen Bundles zusammenfasst und nicht mehr dieses Pick and Mix hat.
Ein anderes Produkt, an dem du gerade arbeitest, ist, dass ihr euch anschaut, wie man die Daten des Kontos so auswerten kann, dass man dem Nutzer zum Beispiel sagen kann, du zahlst für deinen Handyvertrag eigentlich zu viel und mehr als die Leute aus deiner Altersgruppe und aus deiner Region. Yeah. Wie genau funktioniert das und wo steht ihr da im Moment?
Genau, also gute Frage. Vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Im Moment ist unsere Bank eine relativ traditionelle Bank vom Geschäftsmodell her. Also wir verdienen Geld vom Kreditgeschäft und vom Kartengeschäft und vom Zahlungsgeschäft. Und das ist ja auch ein gutes Geschäftsmodell. Das funktioniert für andere Banken ja, wie man weiß, auch ziemlich gut. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass das zu dem besten Ergebnis für die Kunden führt. Also man kann sich das ja einfach vorstellen, dass der Kunde möchte, was weiß ich was, das Haus renovieren, braucht 10.000 Euro und geht dann zur Bank, und die Bank muss sich dann entscheiden, ob sie den Kunden einen Kredit angibt und welche Zinsen dafür verlangt werden. Und möglicherweise könnte der Kunde aber bei einer anderen Firma einen viel günstigeren Kredit kriegen. Aber es ist nicht im finanziellen Interesse der Bank, den Kunden das zu sagen, weil dann der Kunde einfach woanders hingeht und man keinen Umsatz macht. Und wir haben schon von ganz Anfang an die Idee gehabt, dass das beste Geschäftsmodell eigentlich für eine Bank, was am besten für die Kunden und damit auch am besten für die Bank wäre, ist, dass es nicht nur ein bisschen eine bessere App-Experience, ein besseres User-Interface auf einer normalen Bankfunktionalität ist, sondern dass man stattdessen sagt, man muss einen Monzo-Account haben, weil ansonsten ist es, hier sagt man einfach, economically irresponsible. Also man verliert sozusagen jede Menge Geld, wenn man keinen Monzo-Account hat. Und das ist deshalb so, weil man ständig, jedes Mal, wenn man Geld ausgibt, gibt es eine Chance, dass man abgezockt wird. Also hier in UK haben die eine Studie vor kurzem rausgebracht, wo sie sagen, dass im Durchschnitt ein normaler Haushalt 70 Pfund pro Monat zu viel bezahlt für all ihre Utilities und Bills und Miete und all so Zeug. Und als Bank kann man das ja sehen. Man ist ja in der perfekten Position zu sagen, Moment mal, du wirst hier total abgezockt. Nimm doch diesen anderen Energy Provider oder hier, du musst deinen Handyvertrag ändern oder sowas. Und der erste Schritt ist eigentlich nur, das den Kunden zu sagen, aber der zweite Schritt ist, das dann automatisch zu optimieren. Warum soll denn ein Kunde ständig irgendwelche Magazine lesen oder im Internet das nachverfolgen, nur um zu wissen, ob sie abgezockt werden? Die sollten ja eigentlich der Bank vertrauen, dass das alles automatisch hinter den Kulissen passiert. Und dann sagen wir zum Kunden, ist es denn okay, wenn wir dir 100 Euro sparen, wenn wir davon, was weiß ich, 20-30% kriegen? Und die Kunden sagen, ja, natürlich, das wäre ja Geld, was ich sonst nicht gespart hätte. Und dann hat man die Incentives für die Bank und für den Kunden perfekt aneinander angeglichen. Und wo wir heute sind, ist, dass wir Energy Switching für Leute machen. Also wir sehen, wenn Leute hier bei ihrem Elektrizitäts- und Gas Gebühren abgezockt werden und dann bieten wir ihn einfach an einen anderen Provider mit wirklich 5-6 Tabs in der App zu wechseln. Und das funktioniert ganz gut.
Glaubst du denn, dass die Kunden schon bereit dafür sind, dass jemand ihr Konto durchleuchtet?
Ja, ich glaube schon. Also da kommt Transparenz auch wieder ins Spiel. Man muss den Kunden das halt erklären. Ja, es ist natürlich heutzutage ziemlich gruselig, wenn man hört von Facebook und von Datenskandalen und so weiter. Und man muss den Kunden helfen zu verstehen, was da gemacht wird. Also wir würden ja keine Daten mit dritten Parteien teilen, sondern nur die Daten, die wir sowieso schon haben, angucken und dann den Kunden die Option geben, wenn sie möchten, dass wir diese Optimierung dafür sie betreiben. Aber es ist ganz wichtig, dann zum Beispiel zu sagen, was wir auch nicht machen. Also das einfachste Geschäftsmodell, wo ich eigentlich sehr beeindruckt bin von N26 und von Revolut und eigentlich all unseren Konkurrenten, dass keiner das gemacht hat. Das einfachste Geschäftsmodell wäre für so eine Bank wie uns, ja einfach Werbung in den Transaktionsverlauf einzubauen oder zu sagen, du warst gerade bei McDonald's, möchtest du einen Burger von Burger King umsonst? Und das ist dann baust du genau das gleiche System, was Facebook oder Google gebaut haben. Und das ist das, was glaube ich, wirklich gruselig ist, wenn du das machen würdest. Und das ist ja das, was diese großen Tech-Firmen auch probieren selbst zu machen. Aber das ist sehr anders, als wenn man sagt, hey, du hast hier 50 Euro gezahlt, solltest aber 30 Euro zahlen, klick mal hier, um das zu ändern.
Ihr verdient ja aktuell ungefähr 5 Pfund pro Kunde. Das heißt, mit solchen neuen Produkten soll das dann massiv auch steigen.
Genau, also 5 Pfund pro aktiver Kunde pro Jahr und so ungefähr. Ja, das soll auf jeden Fall steigen. Also als Benchmark hier so einige der anderen Banken in UK, da ist das eher im 200-Pfund-Bereich. Einige Investoren haben uns gesagt, dass JP Morgan Chase, die haben, glaube ich, $650 oder so im Jahr pro Kunde in USA. Wir müssen Gott sei Dank nicht ganz so viel Gewinn pro Kunde machen, dadurch, dass unsere Fixed Cost relativ gering sind. Also andere Banken mit ähnlich vielen Kunden, mit 3 Millionen Kunden, haben ja sehr viel mehr Mitarbeiter, sehr viel mehr Ausgaben für Büro und andere Sachen.
Was peilt ihr da an?
Für Gewinn pro Kunde? Vielleicht. Wir versuchen, Umsatz pro Kunde im nächsten Jahr zu verdoppeln.
Okay. Du hast die Konkurrenten N26 und Revolut schon gerade angesprochen. Die sind ja im Gegensatz zu euch sehr offensiv in der Kommunikation, expandieren auch in sehr, sehr viele Länder. Ihr seid jetzt nur in UK und den USA. Wie siehst du euch auch im Vergleich zur Konkurrenz?
Gute Frage. Also N26 ist wahrscheinlich am ähnlichsten zu uns als Firma, einfach nur dadurch, dass sie eine Vollbanklizenz besitzen, auch in einem sozusagen gut regulierten Land in Deutschland. Revolut hat das ja nicht oder haben eine Lizenz, die sie nicht benutzen, das weiß man nicht so richtig, aber die sind im Wesentlichen eine weniger überwachte Firma und nehmen sich deshalb auch ein bisschen mehr raus.
Was meinst du damit?
Ich glaube nicht, dass es der deutschen oder der englischen Bankenaufsicht so gut gefallen würde, ganz so schnell zu wachsen wie Revolut wächst. Also Revolut, der ihre Strategie ist, so schnell es geht, so viele Nutzer wie möglich in so vielen Orten der Welt wie möglich zu gewinnen.
Das an sich ist ja aber noch nicht verwerflich.
Aus der Perspektive von einer Bankaufsicht ist das zumindest mal riskant. Das ist ja für so eine Bankaufsicht, die es normalerweise gewohnt ist, dass irgendeine Firma im besten Fall mal 5 oder 10% im Jahr wächst, ist das schon riskant, weil dadurch, dass man so schnell wächst, dann können auch mehr Sachen schiefgehen. Man hat das ja gesehen, möglicherweise mit dem Kundenservice kann man dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten oder möglicherweise mit Money Laundering, also so Schmutz, wie sagt man denn?
Anti-Geldwäsche-Sachen.
Das Risiko skaliert sozusagen mit der Wachstumsrate.
Genau, zum Abschluss noch zwei Fragen. Zum einen, wann startet ihr in Deutschland?
Wann starten wir in Deutschland? Ja, ich würde sehr gerne in Deutschland starten, aber erstmal nicht. Ich glaube, dass es nicht notwendig ist, sehr schnell in sehr viele Länder zu gehen. Was uns jetzt sehr wichtig ist, dass wir zeigen, dass unser Kernbanksystem und unser Produkt international funktioniert, operativ, aber auch von der Kundenerfahrung und so weiter. Und dafür gehen wir jetzt in die USA, weil die dort die gleiche Sprache sprechen und auch die Umsätze vom Kartengeschäft und die Kundennummern in den USA viel größer sind als in Europa. Das heißt, erstmal nicht in Deutschland in den nächsten paar Jahren.
Okay. Und noch eine ein bisschen persönliche Frage. Du hieß ja früher Huckestein und heißt jetzt Tempelstein. Was ist die Geschichte hinter diesem Namenswechsel?
Ich weiß gar nicht. Ich habe immer gedacht, auf Deutsch würde ich dann Templestein sagen. Ich hieß ja Huckestein und dann habe ich meine Frau Lea geheiratet, die hieß Templeman. Und wir haben dann so unseren Namen zusammengetan. Zu Templestein auf Englisch. Ich dachte, auf Deutsch ist das ganz witzig. Also Templestein im Schwäbischen. So ein kleiner Tempel, weil meine Mama auch da herkommt. Witzigerweise haben wir dann später herausgefunden, also wir haben letztes Jahr geheiratet, dass im deutschen Namensrecht das eigentlich gar nicht erlaubt ist.
Und ihr habt das im britischen Namensrecht sozusagen?
Ja, genau, aber das wäre möglich. Lea hätte eigentlich vor der Hochzeit den Namen ändern müssen, weil in England ist das erlaubt, da kann jeder den Namen ändern, wann er will. Und dann hätten wir auf der Hochzeitsurkunde Templestein gehabt und dann hätte ich das den deutschen Behörden gegeben und sie hätten mir einen neuen Pass gegeben. Dadurch, dass wir es nicht gemacht haben, sind wir jetzt in so ein bisschen hin und zurück mit den deutschen Behörden und möglicherweise müssen wir uns dann nochmal temporär scheiden lassen. Aber ich hoffe, dass wir das irgendwie verhindern können.
Das heißt, für die deutschen Behörden bist du immer noch Jonas Huckestein.
Genau, bin ich auch. Auch hier, erzeugt immer wieder Probleme bei der Arbeit. Wenn ich irgendwas unterschreiben muss, dann muss ich immer Leuten sagen, ich bin eigentlich noch Huckestein.
Okay. Alles klar. Vielen Dank für den interessanten Einblick in deine Arbeit.
Jonas Huckestein. Danke. Hat Spaß gemacht.